Sex, Book, Please. Der Literaturpodcast von Hamburger Abendblatt und Literaturhaus Hamburg.
Wir sprechen heute über Christian Grachts Roman Er, erschienen bei Kiwi, Kiepenheuer und Witt. Wir sprechen über Christine Bilkaus, neuen Roman Halbinsel, erschienen bei Luchterhand. Und wir sprechen über Asta Sigurdardottirs Streichhölzer, erschienen bei Gogols. Wir, das sind ist meine Wenigkeit Thomas Ante und das ist Rainer Moritz, der Chef des Hamburger Literaturhauses, der Buchautor und Literaturkritiker, das sage ich hier jetzt nochmal ganz klar, denn es ist die letzte reguläre Folge, die wir beide hier zusammen einsprechen. Herr Moritz wird sich anderen Aufgaben zuwenden, aber darüber sprechen wir in einer Spezialausgabe, die da auch noch kommt. Jetzt machen wir unseren Job erstmal, Herr Moritz.
Wir tun so, als sei nichts vorgefallen.
Genau, wir sind jetzt nicht übertrieben nostalgisch. Wir machen erstmal unseren Job und sprechen über diese drei Titel, die ich gerade genannt habe. Fangen wir an mit Christian Kracht, haben Sie nichts dagegen. Sie wissen ja, genau, ist einer meiner Leib- und Magenautoren. Das ist bei vielen Menschen meiner Generation so. Wir haben, glaube ich, den letzten Roman Eurotrash hier besprochen. Ich glaube, da habe ich satte 10 gegeben. Das war
Das sofort verdrängt.
Ja, aber ich glaube, sie konnten nicht anders. Sie haben sich auch auf eine 8 hochziehen lassen, glaube ich. Jetzt nach einigen Jahren eben wieder ein neues Buch. Vor 4 Jahren erschien, glaube ich, Eurotrash. Jetzt eben Er. Ja, was ist das für ein Buch? Es ist das wagemutigste, das radikalste Buch von Kracht, habe ich jetzt immer wieder gelesen. So schmal, 200 Seiten wie immer.
Ich wusste gar nicht, dass man radikal steigern kann, Herr André, aber wenn Sie das sagen, wird das stimmen.
Wahrscheinlich, ja. Was geht's denn, Herr Moritz?
Ja, das ist gar nicht so einfach gesagt. Zum ersten Mal, ich bin ja ein alter Verlagsmensch, auch das Äußere beschreiben. Es ist ein Cover, das ich jetzt nicht als verkaufseinladend benennen würde. Es hat ein Autorenfoto auf der hinteren Klappe. Da sieht man den Autor gar nicht drauf, weil er im Halbdunkel ist. Und hinten findet sich ein Zitat nicht etwa von den üblichen Verdächtigen, sondern vom genialen amerikanischen Autor Joshua Cohen, der diesen Roman von Kracht rühmt. Und eine Figur Cohen taucht natürlich auch dann im Text selber wieder auf. Nein, es ist dieses Spiel mit Identitäten, dieses Spiel, sich selber neu zu erfinden, Figuren zu erfinden, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben, unsere Gegenwart zu beschreiben durch symbolische Bilder. Gewaltszenen blenden plötzlich auf und wir fühlen uns dann doch irgendwie gemeint. Das ist, wenn man so will, ein anderer Kracht. Das sind alle Bücher, glaube ich, immer andere Krachts gewesen von ihm. Die lassen sich schwer auf einen Nenner bringen. Aber es ist dann doch auch wieder ein typischer Kracht in dieser Verblendung. Wo sind wir? Die beiden großen Stränge. Wir sind am Anfang, das beginnt relativ gemächlich, wenn man so sagen will. Ein Schweizer, Kracht ist ja auch Schweizer, namens Paul, lebt auf den schottischen Orkney-Inseln. Kauft gerne Sauerteigbrot ein mit seinem Fahrrad. Auch das eine durchaus humoristische Szene, das kann Christian Kracht ja auch, bei allem Ernst, der dahinter steckt. Und dieser Mann, ja, was ist er von Beruf? So eine Art Inneneinrichter, die Dekorateur, klingt schon weniger elegant, und der aber immer edle Aufträge annimmt, der eine bestimmte Farbe für ein Haus erfinden soll, der sich als etwas aussieht. Das ist kein üblicher, schlichter Inneneinrichter, der eine IKEA-Küche versucht, ordentlich hineinzubringen in die Wohnung. Und dieser Mann, Paul, lebt dort eben auf den Orkney-Inseln und bekommt plötzlich einen Auftrag von einem Magazin, so einem Edelmagazin. Wir wissen, dass Christian Kracht auch in seinem Leben mit Edelmagazinen schon zu tun hatte. Kuki heißt dieses Magazin. Und da bekommt er den Auftrag, er soll nach Stavanger, also nach Norwegen, fliegen. Nicht weit entfernt von den Orkney-Inseln, aber mit dem Flugzeug durchaus kompliziert zu erreichen. Und dort hat dieses Magazin Cookie ihn angehört mit dem Chefredakteur Cohen. Da sind wir wieder bei Cohen. Er soll dort ja eine Art Datenzentrum dafür eine ideale Farbe Weiß finden. Das ist der eine große Strang. Und dann gibt es, das wechselt schön ab miteinander, dann sind wir im Parallelstrang, ja, wo sind wir da, lieber André? Sind wir im Mittelalter? Sind wir in einer verblendeten Gegenwart?
So ein Fake-Mittelalter, sowas.
Genau.
So eine komische Erfindung könnte ein bisschen darauf hinweisen, dass diese Welten, diese Fantasy-Welten, die sind wieder ein bisschen populärer geworden durch so Fernsehserien wie Game of Thrones auch und so. Da, manche Leserinnen und
was
Leser.
Was passiert da im Mittelalter? Erzählen Sie mir das.
Ja, André. Das ist ja wirklich interessant. da tritt so ein adeliger Gewaltherrscher auf, so ein Herzog ist das, glaube ich, und der ist hinter armen Menschen, armen Mädchen wie Iltre her. Das ist eine Hauptfigur eine dritte Hauptfigur dieses Romans.
Und Sie behaupten immer, die sei 10. Ich behaupte, die sei 9. Das können wir doch mal nachlesen.
Naja, die ist, genau. Und die schießt unseren Paul. Sie weiß nicht, dass es unser Paul ist. Wir wissen es am Anfang auch nicht. Den erlegt sie mit einem Pfeil und Paul sagt ihr dann, wie sie ihn zu retten hat. Dann zieht sie den Pfeil eben auf seine Anleitung hin raus und so weiter und so fort. Dann kommen Soldaten ins Spiel und dann ziehen sie eben in einen anderen Landesteil, treffen auf Menschen, die im ewigen Eis leben oder zumindest in einer Kältelandschaft am Meer. Und plötzlich ist da unser Coen auch wieder da. Was keine Rolle mehr spielt in diesem Fantasy-Teil, ist zum Beispiel diese Fragen, wie Ästhetizismus uns leiten kann oder diese Oberflächenphänomene oder auch Konsum und Schönheit. Da sagt der Coen an einer Stelle noch im ersten Teil, als er auf Paul trifft, ja, das ist alles sowieso nur vorgeschoben. Eigentlich interessiert er sich dafür gar nicht. Er interessiert sich eigentlich eher für slawische Heidenwelten und so weiter und so fort. Die interessanteste, also die, würde ich sagen, schlüssigste Deutung dieses Romans hat mein Kollege Sebastian Hammel-Ehle im Spiegel verfasst. Ein sehr genauer und guter Krachtskenner. Der hat da auch auf die, wir haben es eben auch schon gesagt, diese Schnitzeljagd, ne, diese Bedeutungspartikel, die überall versteckt sind. Sie haben vorhin eben erwähnt, dieses Humoristische, da fährt ein Schweizer in Schottland auf seinem Edelrad und kauft Sauerteigbrot. Das ist so ein bisschen der Privathumor von Christian Kracht, den er aber mit uns allen teilt. Also er hat uns zu diesem Humor, ist ein Insider-Gag quasi schon, er hat uns zu diesem Humor quasi erzogen, von seinem ersten Roman an. Und ich erinnere mich an 1979, seinen zweiten Roman, der im Iran spielt erst und dann später geht's in so ein Erziehungslager in Asien für den Helden, also Umerziehungslager. Das ist auch so ein junger Mann, dem es wichtig ist, was er anzieht und wie er aussieht. Und das ist dann später eben gar nicht mehr wichtig. Also ein ganz ernstes Buch, das übrigens auch kurz vor 9/11 oder um 9/11 herum erschien. Und Christian Kracht hat aber großen Wert darauf gelegt zu erzählen, dass das auch Light Entertainment sei und dass das ja irgendwie auch, er hätte auch bei der Niederschrift oft geschmunzelt und gelacht. Und genau das ist eben die Krachtsche Qualität, wenn man das erstmal, für mich war das damals so, als ich das hörte, das las, dieses Zitat von ihm, da habe ich dann erst verstanden, ja, das ist ja wirklich vor allen Dingen auch, kann ja auch wirklich auch komisch sein irgendwie, weil der Autor daran Spaß hat, wie auch immer. So, diesen Privathumor, dieses hat uns Kracht erfolgreich aufgezwungen und so liest man auch dieses Buch teilweise. Aber eben auch nicht immer. Man fragt sich, was soll das alles bedeuten? Ist das jetzt einfach eine Abenteuerwelt? Sind die beiden Herren, Coen und Paul, so gelangweilt eigentlich in ihrem saturierten Westlerleben, dass sie irgendwie eben nicht Game of Thrones im Fernsehen gucken oder Ronja Räubertochter lesen, sondern dass sie das irgendwie erleben? Und
es ist anspielungsreich, Sie haben es schon erwähnt, Spielberg, Kubrick kommt vor, die Artus-Sage, Lancelot reitet durch diesen Roman. Ich habe gelesen, dass auch Astrid Lindgrens Roman Brüder Löwenherz.
Genau, nicht Ronja Räubertochter, Brüder Löwenherz.
Ja, ich wollte ihn nicht wieder ins Wort fallen, das wäre ja unhöflich. Brüder Löwenherz eine wichtige Rolle spielt. Daran kann man Gefallen finden, das ist ganz klar. Ich habe den Roman gerne gelesen, der hat natürlich völlig Skurriles an sich. Dieser Paul in dem Mittelalterteil ist ja auch ein Erfinder. Er hat diese Iltre, dieses sehr nette Mädchen, lernt plötzlich mit einer Pistole umzugehen. Dann bringt dieses 9-jährige Mädchen gleich mal eine Handvoll Soldaten um mit gezielten Schüssen aus dieser Pistole. Sie weiß überhaupt nicht, was eine Pistole ist. Das heißt, das ist durchaus auch auf einer ganz klassischen Romanebene eine sehr schöne Beziehung, die Kracht dort beschreibt, zwischen diesem Mädchen, das von nichts etwas versteht, und diesem Mann, der dort von ihrem Pfeil schwer getroffen wird. Sie selber wird übrigens auch verletzt, das Ohr wird ihr halb abgeschnitten. Also es gibt durchaus Gewaltszenen, brutale Szenen in diesem Buch. Aber da ist immer dieses Vertrauen, das diese beiden zueinander haben. Das ist ganz klassisch ein schönes Romanmotiv. Also wie gesagt, und wenn wir dann später in Stavanger sind, dort, wo alle Erinnerungen der Menschheit gespeichert sind, in diesem Datencenter letztlich, dann lassen sich natürlich Bezüge sofort zu unserer Gegenwart schlagen. Ich würde gerne einmal den Test machen. Ich glaube, Christian Kracht weiß es auch genau, das ist gar kein Vorwurf an ihn, dass es vor allem professionelle Leserinnen und Leser gibt, die heißen André oder Amelele, die wunderbar sofort darauf abfahren, wenn ein solches Anspielungsgeflecht aufgebaut wird, diesem Buch. Ich würde gerne mal, wir können diesen Test, lieber André, beide nie machen. Ich würde gerne mal so einen Roman von Christian Kracht haben. Dann draußen stünde Emil Pfleiderer als Verfasser. Wir hätten es mit einem Debütanten zu tun und wüssten nicht, dass Christian Kracht der Autor ist. Ich bin nicht ganz sicher, ob im deutschen Feuilleton die Begeisterung auch dann so hoch schwappen würde, als wenn da Christian Kracht draufsteht.
Ich widerspreche Ihnen überhaupt nicht. Und das ist genau das, was ich bei der Lektüre auch ein bisschen dachte. Ich finde diesen Roman wieder ganz köstlich und bin dann wirklich ein geübter Leser. Muss aber auch sagen, dass ich, was die Anspielungen angeht, ich habe das auch teilweise völlig, ich habe auch das ein oder andere überlesen.
Ja? Es ist auch wurscht manchmal.
Ich habe manches wirklich überlesen. Ich habe diesen Roman gelesen, eingeklemmt in die Lektüren etlicher anderer. Das haben wir ja immer. Wir haben immer einen Stapel da. Diesmal war es aber besonders. Und ich habe ihn dann auch etwas weniger aufmerksam gelesen, was dann die Freude auch etwas gemindert hat, weil dann die Fragen doch offen bleiben, was soll das nun alles? Aber ich wusste sofort, das ist eben für mich als Kracht-Jünger, würde ich es einfach jetzt mal sagen, den werde ich halt nochmal mir zur Hand nehmen im Urlaub und dann nochmal genauer lesen und dann werde ich auch darauf, ja, André, stoßen.
Bis dahin müssen Sie ganz andere Sachen gelesen haben. Wir sprechen im halben Jahr nochmal wieder, ob Sie wirklich im Urlaub gelesen haben.
Bei Kracht nimmt man sich die Zeit und dann werde ich auch darauf stoßen, werde ich auch nochmal genau lesen, wann ist welcher der Helden eigentlich in diesem Roman gestorben? Das ist nämlich auch die Frage, was spielt sich da eigentlich nur eben im Moment des Ablebens statt? So, ich bin bei Kracht üblichen 8 Punkten.
Nein, mehr als 7 kann ich nicht geben.
Immerhin. So, wir sind ein bisschen prominent in dieser Folge. Christian Kracht ist prominent und Christine Bilkau ist es nun auch. Denn die Hamburger Schriftstellerin ist frisch gebackene, gerade gekürte Gewinnerin des Leipziger Buchpreises. Jetzt hier mit ihrem neuen Roman Halbinsel. Da war ja Kracht auch in der Finalrunde, genauso wie Wolf Haas, den wir hier auch besprochen hatten. Da hätten die meisten drauf gesetzt. Ich finde, wir wissen uns, glaube ich, einig, Herr Moritz, dass die Jury sich wahrscheinlich nicht entscheiden konnte, welchen der älteren mittelalten Herren sie hier kränken wollen.
Ich hörte wieder von Verwerfungen innerhalb der Jury. Ja,
und dann haben sie halt beide gekränkt und haben die Autorin genommen, was ich wunderbar finde. Natürlich habe ich da auch die Lokalpatriotenbrille auf, hier aus Hamburg. Also, ich finde, dass Christine Bilkau, ist ihr vierter Roman, dass die ist quasi von Buch zu Buch besser geworden, würde ich jetzt mal sagen. Und noch besser. Also sie reift als Autorin. Gott, wie das alles hier klingt, so paternalistisch, vergessen Sie es einfach. Also es ist ihr bester Roman. Um was geht es? Es geht um eine Mutter, die ist so um die 50, Annette, und sie lebt in Nordfriesland bei Husum. Und sie hat eine Tochter, die heißt
Lynn. Auf einer Halbinsel im nordfriesischen Wattenmeer.
Genau.
Die Autorin hat Andeutungen gemacht, es könnte sich vielleicht um Eiderstedt handeln, aber der Name wird nie genannt.
Sie haben die Autorin ja erlebt im Literaturhaus. Tochter heißt Lynn, ist Mitte 20, 24, glaube ich, und ist alles reibungslos gelaufen, was ihre Ausbildung angeht. Sie arbeitet jetzt, als wir sie dort antreffen, bei einem Berliner Öko-Unternehmen, bei einer Agentur, die sich für die Rettung, jetzt mal ganz pauschal ausgedrückt, des Planeten einsetzt, wie das bei Öko-Unternehmen nun mal so ist. Und dann gab es aber einen Zwischenfall. Sie ist in einer Art Hotel, gab es eine Tagung, hat dieselbe Holding wie diese Umweltfirma und dort hat sie einen Vortrag halten, in dem sie darauf hinwies, dass ihr Arbeitgeber, der dann bald schon ihr Ex-Arbeitgeber ist, als sie dort auftritt, der ist eigentlich doch gar irgendwie ziemlich heuchlerisch ist, dessen Umweltagenda doch gar nicht so erfolgreich ist. Sie kippt da um auf der Bühne, beschädigt noch ein Bild mit dem Fruchtsaft, den sie da mitreißt und dann bekommt die Mutter, das ist der Roman Startkunde, ihre Tochter liegt im Krankenhaus, hat einen kleinen Zusammenbruch, so, und dann setzt die Handlung in Gang. Die Tochter kommt zurück nach Nordfriesland, erholt sich dort und dann entblättert sich das, was dieser Roman im Kern ist. Eine Mutter-Tochterbeziehung wird neu justiert. Die Mutter schaut mit neuem Blick auf ihre Tochter. Wir sind in diesem Roman eigentlich viel mehr bei der Mutter, also eher bei der Mutter, bei der Tochter natürlich auch.
Die Mutter ist die Erzählerin.
Die Ich-Erzählerin.
Die Ich-Erzählerin, genau. Und eine Woche soll es anfangs so bleiben. Die besorgte Mutter holt, Sie haben es gesagt, das Kind. Es ist ja immer noch ihr Kind und sie kann es auch kaum anders sehen als ihr Kind, obwohl sie Mitte 20 ist. Ihre offensichtlich ausgebrannte, verstörte Tochter zurück. Eine Woche will die Tochter dort bleiben. Daraus werden 4 Monate. Wir sind also von Mai bis September ungefähr, ist die zeitliche Spanne, die dieser Roman umfasst. Und es beginnt dann, Sie haben es gesagt, diese Auseinandersetzung, die Mutter höchst verständnisvoll. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ergangen ist, diese Ich-Erzählerin Annette ist auch eine wahnsinnige Langweilerin. Die ist mir auch auf den Keks gegangen, weil sie so überfürsorglich ist. Das ist ihr Grundproblem. Sie hat schon als Kind, der Roman beginnt deswegen mit einer wunderbaren Szene, als Lynn, ich glaube, 1,5 ist und sie, die Mutter Angst hat, sie fällt die Treppe herunter. Das ist die Eingangsszene. Es wurde eine sehr, sehr gut getroffene Szene, weil die zeigt genau das Dilemma der Mutter. Diese ständige Angst, ihrer Tochter könne etwas passieren, ihre Tochter könne etwas nicht erreichen. Das zieht sich durch den ganzen Roman durch. Es hat sich nichts geändert, ob die Tochter nun 1,5 oder 25 ist. Das bleibt das Grundproblem der Mutter. Also eine Mutter auf ewige Zeiten. Das geht der Tochter manchmal auch auf die Nerven. Deswegen gibt es dann auch diese etwas schärferen Dialoge im zweiten Teil des Buches. Aber wie gesagt, eingebettet ist diese Mutter-Tochter, wie haben Sie es schön gesagt, Neujustierung in diese natürlich Ökodiskussion. Denn wir erfahren nach einer Weile, dass Lynn gekündigt hatte. Sie war als freie Rednerin, sollte sie plötzlich dort in diesem Resort auftreten und plötzlich eben darauf hinweisen, wie viel Verlogenheit bei diesem Greenwashing ist, wie sozusagen Carbon Credits von den Firmen erschlichen werden können, dass das sozusagen nicht das ist, für was es gehalten wird, für die Umweltrettung.
Das ist interessant und gut gemacht in diesem auch nicht gar nicht so dicken Buch, dass es diese Themen eben auch in kleinem Umfang, kleinem Maßstab zu fassen kriegt. Also am Anfang hätte ich jetzt nicht damit gerechnet, dass es dann eben auch, das ist ja ein Roman zur Jetztzeit. Da muss man nur an Greta Thunberg denken.
Corona ist vorbei, genau.
Und genau. Und aber dieses Großthema, dass die Jungen eben den Planeten Gott sei Dank retten wollen, dass jetzt eben Rechnungen aufgemacht werden, dass man genauer hinschaut, wer tut eigentlich was dafür. Also dieses Thema wird hier auch aufgegriffen und das gelingt Christine Bilkau sehr gut. Das ist so, für mich hat sich das alles relativ gut gefügt.
Ja, sie kann, hat diese Fähigkeit, das ist hochriskant. Da sind andere Autorinnen und Autoren in den letzten Jahren krachend gescheitert. Themen einzubauen, aktuelle Themen einzubauen, sozusagen ein Interesse an beispielsweise der Klimakrise in den Roman einfließen zu lassen, ohne dass das Ganze zum Traktat wird. Es gibt einen langen Dialog zwischen Mutter und Tochter. Da ist es hart an der Grenze, würde ich sagen, als die Tochter erklärt, was es mit diesem Greenwashing auf sich hat, mit den Regenwäldern auf sich hat. Und die Mutter immer wieder ganz brav, wie diese Mutter ja ist, sagt, ja, erzähl weiter, ich habe es noch nicht verstanden. Das ist sozusagen ein Kipper, aber auch den, finde ich, hat Christine Bilkau gut umschifft. Es bleibt sozusagen in der Logik der Romanhandlung drin. Wir müssen unbedingt noch erwähnen, lieber Herr André, auch um diese Mutterfigur besser zu verstehen. Es gibt auch nebenan ein weiteres Häuschen dort auf dieser Halbinsel, da lebt eine Art Wohngruppe. Das sind Menschen, die ihr Geld per Zoom-Konferenzen als Entrümpler verdienen. Ich glaube, es sind 3, 4, die dort zusammenleben. Die sind der Mutter erstmal fremd. Und ich weiß nicht, wie sie es empfunden haben. Und plötzlich aus dem Nichts heraus kommt es zu Sex zwischen der 49-jährigen Annette und einem aus der Wohngruppe. Levin heißt dieser junge Mann. Das hat mich überrascht. Wie ist es Ihnen ergangen?
Mich auch. Was würde man denn, aber ich finde es sehr, sehr delikat und sehr zurückhaltend, wie es beschrieben ist. Ein Mann würde da vielleicht jetzt hingehen, ein männlicher Autor würde hingehen, würde es vielleicht in satteren Farben schildern und das wäre dann eine Altmännerfantasie. Das hier ist, nein, das ist natürlich keine Altfrauenfantasie.
Nein, aber überhaupt es kommt nicht aus dem Nichts doch ein bisschen,
das stimmt,
oder?
Ja, aber so ist es manchmal, gerade bei kurzen Texten, da hat man nicht so viel Zeit, das anzuberauben. Ich will aber auch noch, ganz wichtig, das habe ich mir noch gemerkt, ich muss darauf zurückkommen, Sie haben etwas abschätzig über die Heldin gesprochen, also sie ist so über, als Mutterfigur so arg bemuttert, hat immer so diese große Sorge, die Tochter fällt die Treppe runter. Ja, warum ist das denn so? Es gibt ja diesen großen Verlust, denn
der Mann ist gestorben.
Der Mann ist gestorben mit 32 Jahren an einem verschleppten Infekt beim Joggen, dann der Herztod und ist doch klar, dass diese Mutter sich an der Tochter festhält. Sie ist allein, erstens allein für die verantwortlich, dann das Kind. Das Geld ist auch knapp. Und dass die mehr Sorge hat, dass der Tochter etwas zustößt, nachdem sie einen Mann verloren hat, ist ja nun irgendwie auch klar. Ich finde, dass dieser Roman.
Sie sind einfach ein empathischer Kritiker. Ich merke das seit Jahren, Herr André.
Ich gebe mir Mühe. Aber das ist, ich finde schon, dass diese Figur, A, ist sie plausibel. Und B, wird sie auch mit großer Sympathie geschildert. Und das so funktioniert dieser Roman. Da kann man die Figuren auch nur mit Sympathie schildern, sonst würde es nicht funktionieren. Und das fügt sich dann auch, wie ich eben schon sagte, auch das fügt sich, dass die, es geht auch darum, dass diese Heldin, die ist Bibliothekarin in der Kreisstadt, und die sich auch fragt jetzt noch mit 50, die Tochter ist ja schon ein paar Jahre aus dem Haus, kommt dann halt nochmal zurück, klar. Aber was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Bleibe ich eigentlich hier auf dieser Halbinsel?
Sie liest Stellenannoncen aus dem Bibliothekswesen, aus der ganzen Welt, ohne dass es wirklich realistisch wäre, dass sie jetzt nach Amerika als Bibliothekarin übersiedeln würde. Wir sollten einen Strang vielleicht noch vergessen, weil auch den hat Christine Bilkow, ich finde, klug integriert. Wir sind dann im Wattenmeer natürlich, es werden geführte Wattwanderungen übernommen und plötzlich haben wir einen Schimmel, der davon springt und dann klickert es natürlich sofort.
Husum? Husum,
in allen Kanälen eben. Das könnte irgendwas mit Theodor Storm zu tun haben, mit dem Schimmelreiter. Das hat vor allem auch zu tun, das wird direkt thematisiert mit dem alten Mythos von Rungholz, dieser im 14. Jahrhundert untergegangenen Siedlung. Dafür werden ja immer noch Relikte gefunden, erst vor wenigen Jahren. Und diese untergegangene Stadt, das ist natürlich ein sehr gutes Symbol, das Christine Bilkow gesetzt, zu den Bedrohungen unserer Zeit, den Untergängen, die aufgemalt werden. Also dieses Rungholt-Motiv, dieser alte Mythos, wird, wie ich finde, sehr geschickt integriert in diesen Roman. Und ein Gedicht von Detlef von Lilienkron, ich habe es extra nochmal nachgelesen, Trutz Blanke Hans heißt diese berühmte Ballade von Lilienkron, die darf natürlich auch nicht fehlen.
Herr Maurer, wie viele Punkte geben Sie?
Gute 7 Punkte.
Ich bin bei absolut bei 8 Punkten, das muss auf jeden Fall sein. Herr Moritz, Sie haben hier im Laufe unseres
gemeinsamen Lebens,
genau, unseres gemeinsamen Podcastens vor allen Dingen, haben Sie immer dafür Sorge getragen, dass vielleicht vergessene Autorinnen und Autoren doch nicht so vergessen bleiben. Zunächst ist ja immer ein Verlag, der da in Erscheinung tritt und dann etwas veröffentlicht, und der Moritz guckt da genau drauf und hat diese Themen hier oft vorgeschlagen. Diesmal ist es eine Autorin namens Asta Sigurðardóttir, die sagte mir nichts, eine Isländerin. Und hier gibt es eine Erzählungssammlung, die heißt Streichhölzer, erschienen bei Gugolz in Berlin.
Genau, vielleicht ein Wort zu Gugolz noch. Wir haben diesen Verlag immer wieder hier auf dem Programm gehabt, ein Verlag, ein kleiner, feiner Verlag, der schöne Bücher macht, darauf spezialisiert, aus den osteuropäischen Ländern, oft aus dem Baltikum, aber aus den nordischen Ländern auch meistens in Anführungszeichen tote Autorinnen und Autoren wieder auszugraben. Tarjei Vessos, der große norwegische Autor, ist eine der großen Entdeckungen von Verleger Gugolz in den letzten Jahren gewesen. Und jetzt kommt diese Isländerin, die mir in der Tat auch nichts sagte, die aber in Island Schullektüre ist. Wir haben hier 13 Erzählungen versammelt. Man muss vielleicht 2, 3 Sätze zu dieser Autorin sagen. Es gibt ein Nachwort zum Glück, das uns auch über deren Biografie einige Hinweise gibt. Sie ist 1930 geboren in Westisland auf einem Bauernhof. Dort hieß das Motto aber so schnell wie möglich weg. Sie ist dann als junges Mädchen,
14-Jährige,
ganz junges Mädchen, als Teenager nach Reykjavik gekommen. Das ist damals besetzt von britischen, amerikanischen Soldaten, hat das Leben dort entscheidend geprägt auf Island. Und dort sorgt diese Frau sofort für Furore. Sie macht eine Ausbildung zur Lehrerin durch, und vor allem einige Fotos im Nachwort zeigen es. Sie ist eine Bohemienne, wie man sie sich vorstellt. Sie sieht aus wie eine Hollywood-Schauspielerin, schminkt sich, ist also eine unglaubliche Erscheinung, kleidet sich extravagant und sorgt natürlich sofort im durchaus bürgerlichen Reykjavik für Aufsehen. Und das wird sich noch dramatisch verändern, als diese Frau mit 21 Jahren plötzlich als Erzählerin auftritt, erscheint. Das ist auch die Titelgeschichte in diesem Band Streichhölzer. Eine Geschichte, Sonntagabend bis Montagmorgen heißt diese Geschichte. Und das ist die Literaturprofessorin, deren Namen ich jetzt nicht ausspreche, im Nachwort macht das deutlich, das sei die erste MeToo-Geschichte, zumindest der isländischen Literatur. Eine wirklich ganz klare, offensichtlich autobiografisch geprägte Geschichte. Da kommt eine junge Frau zu einer Party. Sie führt sich unmöglich auf, so wie sich wahrscheinlich auch die Autorin in Reykjavik immer häufiger unmöglich aufgeführt. Sie wird des Raumes, des Hauses verwiesen, wird von einem Mann aufgelesen, einem korpulenten Mann, der sie in seine Wohnung nimmt, scheint ein Wohltäter zu sein, aber dann versucht er sie zu vergewaltigen und dann ist sie plötzlich wieder draußen auf der Straße, einsam und verlassen. Das ist eine der sehr eindrücklichen Geschichten und ich bin sehr froh, diese Geschichten gelesen zu haben, denn es zeigt wirklich eine Autorin, die ein sehr schweres Leben hatte. Sie hatte 6 Kinder, ist an Alkoholismus auch sehr früh, 1971 mit gerade mal 41 Jahren gestorben. Und diese Erfahrungen spiegeln sich natürlich in diesen Texten.
Wir sind nicht akkurat, was diese Nachwortverfasserin angeht, Werther Herr Morris, weil wir sie gerade einfach nicht parat haben.
Dagny Christiansdottir. Ich habe mich nur um die Aussprache.
Ich wollte auch gerade sagen, das passt nicht zu Rainer Morris. Ja. Sie haben natürlich, sind so akkurat.
Hat diese Erzählung uns Tina Flecken, dass wir das auf gar keinen Fall auch nicht vergessen.
Auf jeden Fall sehr wichtig. Vielen Dank. Das ist relativ klar, dass man vielleicht da annehmen kann, dass diese junge Frau, diese Frauenfiguren, die durch diesen Band geistern, dass die durchaus etwas mit der Erzählerin zu tun haben. Sie haben es eben genannt, man muss es halt einfach im Auge behalten, man darf es in dem Moment auch, dass die eben ein sehr tragisch früh auch Alkoholikerin wurde, muss ich mir mal vorstellen. 5 Kinder mit einem Dichter zusammen, wurde aber mit 18 schon Mutter. Erstmals der Vater, den hat sie nie, oder hat sie den Preis gegeben, aber der Öffentlichkeit bekannt wurde nicht. Es gab ja damals auch gar keine wirkliche Öffentlichkeit für sie. War aber eine Frau mit alleine, mit Kind, und mit 18 ist man noch nicht so reif. War man auch damals nicht, obwohl die Frauen damals früher Mutter werden. Aber sie wollte etwas aus ihrem Leben machen und sie wollte Dichterin sein. Das hat sie auch geschafft. Er hat aber dann das Familienleben genau wie ihr Dichter-Ehemann vernachlässigt. Die Kinder kamen dann auch in Obhut. Trotzdem hat sie ihrem Leben, trotz dieser schwierigen Lebensumstände, hat sie ihrem Leben eben diese Texte abgerungen. Und die sind wie aus einem Guss. Und sie sind übrigens nicht nur, wir haben es jetzt mehrere Male erwähnt, dass es dort eben auch um gefallene oder fallende Frauen geht. Einerseits, sie würde sagen, warum? Ich habe einfach nur Spaß gehabt. Eine sehr moderne Frauenfigur, die eben aus sich die Rechte rausgenommen hat, die Männer sich auch rausgenommen haben, nur wurde sie dafür verfemt und Männer eben nicht. Aber es sind nicht nur Frauenfiguren, es gibt auch eine Geschichte, die auch wirklich schockierend ist auf eine Art. Die Autorin hat sich auch in Männerpsychen rein versetzt und da gibt es diese eine Geschichte, in der da ist ein Bauer,
Ulfar,
der hat eine Frau und vor allem hat er auch Kinder und die Lieblingstochter stirbt an einer schweren Erkrankung und er macht dann quasi seine Frau dafür verantwortlich, dass die Lieblingstochter tot ist und treibt diese Frau, will sie in den Tod treiben. Und das wird schonungslos geschildert.
Frostregen heißt diese Erzählung.
Frostregen, eine ganz harte Geschichte. Überhaupt ist das eine harte Erzählerin. Sie haben das eben schon gesagt, es gibt diese Kneipenszenen. Es schüttelt einen. Man ist bei dieser, sie ist nüchtern erzählt, aber die Frau, um die es geht, die ist besoffen in dieser Kneipe und es ist eigentlich vollkommen okay, man kann in der Kneipe auch besoffen sein, nur halt eben nicht als Frau, nicht um diese Zeit und die Männer stoßen sie von sich, eine nimmt sich dann dieser Frau an und nimmt sie mit nach Hause und was dann geschieht, haben sie eben geschildert und das liest man und man ist dann immer nah bei dieser Figur und hofft, dass irgendjemand kommt und irgendeine Männerfigur am besten. So solidarisch sollten wir unseren Geschlechtsgenossen gegenüber sein.
Nein, es sind also ein breites Spektrum. Die Themen sind natürlich oft körperliche, psychische Gewalt, Abtreibungen spielen eine Erinnerung an eine Misswahl. Eine Frau erinnert sich, wie sie einmal fast in die USA zu den weltweiten Misswahlen gekommen ist. Daraus ist natürlich nichts geworden. Jetzt hat sie nur noch einen Zeitungsausriss, den sie anschaut an diese für sie beglückendsten Erlebnisse und mehr ist aber nicht geblieben. Aber es gibt auch dann eine kleine Geschichte, hat mir auch gut gefallen. Draußen ist Frühling, heißt sie. Da haben wir ein Fräulein Walborg. Allein schon wunderbar, diese Bezeichnung. Ich habe mich erinnert gefühlt, ich möchte auch fast wetten, dass die Autorin Gustave Flauberts Geschichte Ein schlichtes Herz kannte. Die einsame Frau, die dort einen Papagei hält, die am Schluss in einem religiösen Wahn verfällt und dieses Fräulein Walborg bei Sigurd Dottir hält sich eine Rotdrossel im Käfig eingesperrt und hofft, dass der Vogel zu singen beginnt. Aber natürlich singt dieser Vogel nur, wenn er im Freien, wenn er draußen ist. Das ist eine Geschichte, die etwas aus dem Rahmen fällt, weil sie eben so einen ganz anderen Ton anschlägt. Nein, ich glaube, es ist wirklich eine ganz großartige Autorin, die wir hier kennenlernen. Daniel Christian Dottier schreibt auch im Nachwort, kramt eine Erinnerung hervor an die deutsche Autorin Helga M. Novak, die etwas in Vergessenheit geraten ist. Die hat lange auf Island gelebt und hat dann Sigurd Dottir unter ganz schwierigen ökonomischen Verhältnissen mit den vielen Kindern, die nicht genug zu essen hatten, persönlich kennengelernt. Also wie immer bei Googles auch ein gut gerahmtes Buch, ein gut eingebettetes Buch und die Möglichkeit, mit diesen 13 Erzählungen eine große Autorin kennenzulernen. Deswegen bin ich bei 8 Punkten.
Sind wir eine Doppel-8 hier. Nee, geben wir auch 8 Punkte. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die letzte reguläre Folge hier in diesem Podcast, der nicht enden wird, aber die letzte reguläre Folge mit Rainer Moritz. Tränen rinnen gerade über unsere Gesichter. Es wird noch eine Spezialfolge geben, zu der wir Sie dann auch einladen. Jetzt bedanken wir uns erstmal für die Aufmerksamkeit für diese Folge und wünschen gutes Lesen.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.